Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Heute mit Patrick Wilinski. In der Nacht von Sonntag auf Montag finden in Los Angeles die 91. Academy Awards statt. Die diesjährige Oscarverleihung steht aber unter keinem guten Stern. Wieso? Das vertiefen wir ab 15 Uhr in einem Oscar-Spezial. Davor aber noch ein Gespräch mit dem derzeit wichtigsten chinesischen Filmemacher über die rasanten Entwicklungen Chinas und alle Traditionen, die dabei auf der Strecke bleiben. In China wird die Kinotradition gerne in Generationen gemessen. Dabei fasst man Filmemacher in Gruppen zusammen. Der 1970 geborene Regisseur Jia Zhangke gehört zur sogenannten sechsten Generation chinesischer Filmemacher und ist derzeit der am häufigsten ausgezeichnete Filmemacher aus dem Reich der Mitte. Nächsten Donnerstag kommt sein wunderschöner Spielfilm Asche ist reines Weiß in unsere Kinos. Darin geht es um die Gangsterbraut Zhao, die durch eine Verkettung von Zufällen ihren Geliebten Bin verliert. Bin kommt ins Gefängnis und danach flieht er in eine andere Stadt. Und Zhao reist ihm hinterher. Eine traurige Gangsterballade mit sehr lakonischen Dialogen.
Der Feind kann uns immer zu angreifen. Leute wie uns, das ist töten oder sterben.
Was für Leute sind wir denn?
Wir sind Gesetzlose.
Ich bin nicht so, nein. Du siehst dir zu viele Gangsterfilme an. Es gibt keine Gesetzlosen. Nicht so, wie es sie früher gab, in der alten Zeit.
Überall da, wo Menschen sind, gibt's auch Gangster.
Asche ist reines Weiß erzählt die Emanzipationsgeschichte einer Frau, aber eben auch die Entwicklung Chinas in den letzten 18 Jahren. Dörfer verschwinden, Geistermetropolen werden gebaut. Alles kondensiert auf eine Art, wie es nur der große Bilderkünstler Jia Zhangke kann. Als ich den Regisseur zum Interview traf, wollte ich eingangs von ihm wissen, woher ihm denn die Idee für seine Gangsterballade kam.
Dazu muss ich Ihnen den Begriff Zhanghe erklären. Er ist ein Kernbegriff in der chinesischen Kultur und Kunst. Zunächst bedeutet er so viel wie Fluss oder See. Aber das Konzept dahinter lässt sich schwer ins Deutsche übersetzen. Denn Zhanghe bezeichnet auch Teile einer kriminellen Parallelgesellschaft in China. Eine Unterwelt bestehend aus edlen Banditen, Geächteten und Geheimgesellschaften. Es ist aber kein Vergleich zur professionell organisierten Kriminalität, wie zum Beispiel der Mafia. Es geht dabei eher um Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben und sich selbstständig organisieren. Sie haben ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Wertvorstellungen, ihre eigene Moral. Werte wie Loyalität und Rache haben eine hohe Bedeutung. Geschichten aus dem Reich der Zhanghe existieren schon lange. Es gibt eine ganze Romantradition, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. In den 1980er Jahren wurden dann diese Geschichten zunehmend für den Film entdeckt, vor allem für den Schwertkampffilm aus Hongkong.
Und was war Ihr Verhältnis zu diesen Zhanghe-Geschichten?
Ich habe mich schon als Kind für diese Geschichten interessiert, aber ich bin da keine Ausnahme. Viele Chinesen interessieren sich dafür, gerade weil diese Figuren immer enigmatische Anti-Helden waren. Sie verteidigen ihre Werte voller Inbrunst. Freundschaft und Liebe und Abenteuer standen im Zentrum. Andererseits darf man nie vergessen, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, die jenseits der Gesellschaft operieren und dadurch auch Gesetze brechen. Vor 3 Jahren habe ich mir Chinas Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre nochmal vergegenwärtigt. Mir kamen all die Dinge in den Sinn, die mein Land dabei erreicht hat, aber auch jene, die wir verloren oder vergessen haben. Und dann kam mir die Idee, von diesem Verlust nicht aus der Perspektive einer Mainstream-Figur zu erzählen, sondern aus Sicht eines Mitglieds der Zhanghe.
Und es ist noch dazu nicht nur eine Perspektive einer Randgruppe, sondern auch die Perspektive einer Frau. Zhao ist ja im Mittelpunkt. Das erschien mir auch sehr interessant, dass mal quasi ein Gangsterfilm erzählt wird mit einer Frau, mit einer starken Frauenfigur im Mittelpunkt. Wollten Sie das auch von vornherein, dass eine Frau quasi uns durch diese Welt führt?
Ich war selber sehr überrascht, als ich beim Drehbuchschreiben gemerkt habe, dass Zhao immer stärker in den Fokus meiner Geschichte rückt. Es ist auch zum ersten Mal in meiner Karriere, dass eine weibliche Figur im Mittelpunkt des Films steht. Ein Grund dafür ist vielleicht auch die Zeitstruktur von Asche ist reines Weiß. Ich erzähle ja eine Zeitspanne von 18 Jahren. Alles beginnt im Jahr 2000 und endet 2018. Und das hat auch was mit meinem Alter zu tun. Mit 48 Jahren erlaube ich mir einen Blick zurück. Sowas kann man nur machen, wenn man die nötige Lebenserfahrung gesammelt hat. Und mir kommt es so vor, dass man das Vergehen der Zeit und die vielen Änderungen der chinesischen Gesellschaft am besten am Gesicht einer Frau ablesen kann. Deshalb ist Zhao meine Hauptfigur geworden.
Ist sie denn Repräsentantin für eine gewisse Art von neuer, starker Weiblichkeit in China? Weil es ist ja schon paradox, dass sie ihrem Mann hinterherreist, aber ist sie so stark und trotzdem will sie ihn irgendwie finden. Also irgendwie ist die Liebe ja dann doch etwas, was sie treibt. Ist sie so eine moderne chinesische Frau, die dann aber trotzdem ihrem Mann auch noch hinterherreist?
Für mich gibt es da kein Paradox in der Figur. Zhao ist eine sehr wahrhafte Figur. Eine Figur, die nicht nur eine äußere, sondern auch eine innere Reise unternimmt. Zu Beginn des Films ist sie einfach nur die Freundin des Gangsters, die Tochter des Patriarchen. Ständig steht sie in einer Abhängigkeit zu jemandem, etwas, das für Frauen in der chinesischen Gesellschaft noch recht typisch ist. Aber Zhao hat für dieses Leben auch einen Preis bezahlt. Erst als ihr Freund verschwindet und ihr bisheriges Leben auseinanderfällt, beginnt sie eigenständig zu handeln. Sie verlässt ihr Heimatdorf und konfrontiert sich mit der Welt und der großen Natur. Damit wird aus ihr jene starke und selbstbewusste Frau, die sie in ihr wohl gesehen haben. Aber das ist ihr Emanzipationsprozess. Zhao wird eigenverantwortlich und mutig, bleibt aber demütig gegenüber der Natur und den großen Prozessen der Zeit um sie herum.
Sie haben ja schon erwähnt, dass dieser Film in einer ganz großen Zeitraum stattfindet. Und ich kenne keinen Regisseur, der zurzeit so clever Zeitsprünge macht. Zwischen einem Schnitt vergeht manchmal eine Stunde, ist die nächste Szene, oder auch eben 5 Jahre. Können Sie vielleicht erzählen, was für eine Art Zeitkonzept Sie mit diesem Film erarbeiten wollten, wie Sie Zeit zeigen wollten?
Das Konzept, das Sie schildern, konnte ja nur aufgehen, weil es trotz der Zeitsprünge auch Kontinuitäten gibt. Die Liebe von Zhao und Bin und ihre Gefühle sind der rote Faden, der alles konstant zusammenhält. Darüber hinaus habe ich 3 Wendepunkte in meinem Film eingebaut. Zum Beispiel, wenn Bin ins Gefängnis muss oder dann in eine andere Stadt geht. Jeder Wendepunkt ist für die Figuren ein Schicksalsschlag, spielt aber vor einer konkreten Zeitkulisse. Und ich wollte ja im Vordergrund diese Liebesgeschichte erzählen. Im Hintergrund sollte sich zeigen, wie das Schicksal und die Zeit auch China verändern. Und deshalb musste ich diese Zeitsprünge und Verbindungen sanft inszenieren und sie nicht zu stark in den Vordergrund schieben.
Genau, sie zeigen, was in China passiert ist. Es gibt Dinge, die verloren gehen, aber es gibt auch Dinge, die die Modernität auch bringt und wo die Gesellschaft etwas profitiert. Was ich so beeindruckend an ihren Filmen finde, ist, dass sie das nicht wirklich bewerten. Sie zeigen das nur. Wie schwer ist es, von etwas zu erzählen, was verloren geht, von einer Kultur, die es vielleicht so jetzt nicht mehr gibt, aber auch von den Sachen, die neu kommen? Also wie schwer ist es, da nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu erzählen und zu zeigen?
Das geht im Grunde auf mein Verständnis von Kino zurück. Ich bin kein Lehrer. Ich halte jeden Zuschauer meiner Filme für einen klugen, unabhängigen Menschen, der sich selbst seine Meinung zu dem Gesehenen bilden kann. Meine Filme sollen für diese Denk- und Fühlprozesse Räume schaffen. Ich zeige zwar, wie ich das Leben sehe, sage aber nicht, dass jeder es genauso sehen und fühlen muss. Diese Räume für den Zuschauer zu schaffen, sollte die absolute Priorität für Filmemacher haben. Eine Haltung, die auch auf die Einstellungen einen großen Einfluss hat. Ich wähle fast immer die weite Panorama-Einstellung, damit nicht nur ich und meine Figuren darin ihren Platz haben, sondern auch jeder Zuschauer.
Jetzt ist das eine sehr realistisch erzählte Geschichte und trotzdem gibt es außerirdische Elemente. Es gibt plötzlich Momente, wo etwas, surreal ist es nicht. Es ist etwas von irgendwo weiter weg, das plötzlich da ist. Es geht irgendwie um UFOs. Das kennen wir schon aus Still Life. Also Sie benutzen das auch. Aber ich wollte fragen, warum ist es Ihnen wichtig, in einer sehr realistisch erzählten Geschichte auch eben dieses fantastische Element einzuweben?
Wissen Sie, wenn ich manchmal sehr tief in meiner Arbeit versunken bin und der stressige Alltag mich erfasst, dann liebe ich es, mich in die Welt der Science-Fiction zu flüchten. Reiner Eskapismus, das ist auch mal nötig. Aber für Asche ist reines Weiß kann man den Einbruch des Fantastischen auch metaphorisch lesen. Das Übernatürliche dringt genau dann in Zhaos Leben ein, als sie ganz alleine auf dem Land ist und bei klarem Himmel sogar die Milchstraße sehen kann. In diesem Moment kommt diese Frau, die ihr Leben lang in Zwängen gefangen war, von ihrem Vater, ihrem Freund der Gesellschaft, diese Frau kommt in diesem Moment der Einsamkeit zum ersten Mal zu sich. Sie wird stark, fast neues Selbstvertrauen. Na, und dann erscheint halt ein UFO. Das lohnt sich in diesem Moment auch, um nochmal darauf hinzuweisen, dass unser Leben aus vielen Ebenen und Dimensionen besteht. Und nicht alle sind sofort und manche sogar nie zu begreifen.
Ich fand es gerade schön, dass Sie auch gesagt haben, dass Sie dem Zuschauer nichts aufdrängen wollen und immer mit Panorama-Einstellung arbeiten. Aber ein Element in vielen Ihrer Filme zeigen Sie im Close-Up, in Nahaufnahme, und zwar das Geld. Das Geld ist auch hier sehr präsent. Es gibt Geldmaschinen, die es zählen. Man hat das Gefühl, dass Geld auch ganz viele Figuren in ihren Filmen antreibt. Entweder man hat es nicht oder man hat es und will es nicht hergeben. Ist das eine Kritik am Geld oder wie arbeiten Sie damit? Welches Symbol, was soll das, dass das Geld immer so präsent ist und alle quasi verrückt nach dem Geld sind?
Das liegt daran, dass in der chinesischen Geschichte Geld und Geldhandel keine große Rolle gespielt haben. Geschäftsmänner und Händler genossen keinen guten Ruf und wurden zum Teil verachtet. Man machte sich die Hände schmutzig. Das liegt auch daran, dass Geld und sein Wert völlig losgelöst sind von unseren Gefühlen und Emotionen, also anderen Werten, die wir immer höher geschätzt haben. Aber diese Zeiten sind vorbei. Alles hat sich geändert. Alles fing Mitte der 80er Jahre an. Damals begann das Geld in alle Bereiche des chinesischen Lebens einzudringen. Wie ein umgelegter Schalter schaffte es neue Verbindungen zu unserem Wert- und Gefühlsverständnis. Ohne Geld ging plötzlich nichts mehr. Und wenn man wie ich diese rasanten Veränderungen der chinesischen Gesellschaft begreifen möchte, dann muss man sich mit dem Geld beschäftigen.
Warum machen Sie Filme, um etwas zu verstehen oder weil Sie sich als Geschichtenerzähler sind? Was ist Ihr Antrieb? Was treibt Cha Zhangke an, um Kino zu machen?
Es ist die einzige Kunstform, die zu mir passt. Ich bin 1970 geboren, mitten hinein in die Öffnungsphase Chinas, der Beginn der großen Umbrüche, der Beschleunigung, der technologischen Entwicklung. All das habe ich miterlebt. Ich komme zudem aus einer ganz kleinen Provinz. Um mich herum war Land und eine sehr dörfliche Bevölkerung. Ich sah, was diese gesellschaftlichen Veränderungen mit ganz gewöhnlichen Menschen angestellt hat. Davon wollte ich erzählen. Ich dachte da aber noch nicht an Film. Ich dachte, ich werde Romanautor oder Maler. Aber das hat alles nicht geklappt. Und plötzlich war da die Möglichkeit, Kino zu machen. Und ich merkte, dass der Kinofilm eine sehr direkte Kunstform ist. Ich kann Gefühle und Geschichte rein visuell erzählen. Da sitzt ein Mann in einem Bus und ich zeige seine Geschichte. Und in diesem Gesicht ist schon alles erzählt. Das ist eine große Kraft, die ich nutze, um die Welt um mich herum zu beschreiben. Wenn Sie so wollen, sehe ich mich als Chronisten einer chinesischen Gegenwart, die sich immer rasanter ändert.
Cha Zhangke, thank you very much. Yeah.
Thanks.
Der chinesische Filmemacher Cha Zhangke. Sein Spielfilm Asche ist reines Weiß können Sie ab Donnerstag in den Kinos sehen.
Neben Asche ist reines Weiß kommen nächste Woche 10 weitere Kinofilme auf unsere Leinwände. 3 davon hat Christian Berndt etwas näher unter die Lupe genommen, darunter auch das mehrfach ausgezeichnete amerikanische Drama The Hate U Give.
Ich bin kein großer Redner, aber ich fühle mich sehr geehrt, dass man mich zu Kios Bürger des Jahres ernannt hat.
Nels, gespielt von Liam Neeson, hasst solche Auftritte. Als Schneepflugfahrer sorgt er dafür, dass die Straßen hier in den Rocky Mountains befahrbar bleiben und führt ansonsten ein bodenständiges Leben, bis die Polizei vor der Tür steht.
Es geht um Ihren Sohn.
Er ist tot.
Angeblich gestorben an einer Überdosis. Nels und seine Frau, gespielt von Laura Dern, merken, wie wenig sie von ihrem Sohn wussten. Dann kommt raus, dass der Sohn ermordet wurde.
Der hat sich mit so einem Trottel namens Dante eingelassen. Und die haben Viking ein Kilo Koks gestohlen.
Wer ist Viking?
Drogendealer. Große Nummer.
Ich werde ihn töten.
Und Nels startet einen blutigen Rachefeldzug. Der norwegische Regisseur Hans-Petter Mulan hat mit Hard Power ein amerikanisches Remake seiner eigenen Krimikomödie, eine nach dem anderen von 2014, gedreht und dabei den lakonischen Humor des gewitzten norwegischen Originals übernommen. Es gibt jetzt weniger satirische Dialoge mit Gesellschaftsbezug, dafür aber spannungsvollere Zuspitzung. Und mit seinen absurden Gewaltszenen ist der Film eine rabenschwarze Parodie aufs Genre-Kino. Nels ist kein heldischer Rächer, sondern ein zur Traumaverarbeitung unfähiger Stoiker, der schießt statt zu reden. Seine Frau haut schließlich ab. Solche Helden braucht niemand.
Yeah, yeah, yeah.
Die Heldin der amerikanischen Jugendbuchverfilmung The Hate U Give ist 16 Jahre alt und pendelt zwischen zwei Welten. Ihre Familie wohnt im schwarzen Armenviertel.
In die Highschool geht man, um verprügelt, high oder schwanger zu werden. Da gehen wir nicht hin.
Die Eltern schicken Star auf eine Schule im weißen Viertel. Ihre besten Freundinnen sind daher weiß und ahnen nicht, woher sie stammt. Nach einer Party gerät sie mit ihrem Kindheitsfreund Kalal in eine Polizeikontrolle, eine alltägliche Erfahrung für Afroamerikaner.
Raus aus dem Wagen!
Lass tu, was er gesagt hat! Kalal, ich mein's ernst!
Kalal macht eine falsche Handbewegung und wird erschossen. Stars Doppelleben fällt zusammen. Ihre weißen Freundinnen haben mehr Verständnis für den Polizisten als den erschossenen Jugendlichen. Regisseur George Tillman Jr. macht Stars Zerrissenheit zwischen diesen beiden Welten plausibel und erzählt zugleich sehr differenziert. Erschütternd erlebt man die Polizeigewalt gegen Schwarze, aber Stars Onkel ist selbst Polizist und schildert ihr seine Ängste. Als Plädoyer für Courage neigt der Jugendfilm zwar zur Didaktik, aber er ist nah an der Lebenswirklichkeit seiner Figuren. Rassismus und Kriminalität gehören ebenso dazu wie ein herzliches Familienleben und mit viel Charme sind Umgang und Flirts unter den Jugendlichen inszeniert. Der Film trifft damit am Ende genau den richtigen Ton für das brandaktuelle Thema. Im Jahr 1721 ist Frankreich nach Jahren des Krieges ausgezehrt. Um des Friedens willen muss der 11 Jahre alte neue König in Versailles heiraten.
Wir meinen, dass eine Vermählung mit der Tochter von König Philipp von Spanien, ein kleines Mädchen, das jeder entzückend findet, der Beziehung unserer beiden Länder eine friedliche Wendung verleiht.
Also muss Ludwig die vierjährige Infantin ehelichen. Im Gegenzug wird die 12-jährige Tochter des Regenten Luise an den 14-jährigen spanischen Kronprinzen verheiratet. Die Romanverfilmung des französischen Regisseurs Marc Duguin, Ein königlicher Tausch, beruht auf historischen Tatsachen. Als die kleine Infantin Versailles erreicht, trifft sie einen wenig interessierten Ludwig.
Ich habe leider nicht mehr Zeit, mich euch zu widmen.
Aber ihr liebt mich, nicht wahr?
Darüber reden wir, wenn ihr kein Kind mehr seid.
Derweil hält die unwillige Prinzessin Luise am spanischen Hof den tölpischen Gatten auf Abstand. Atmosphärisch, aber ohne Dekorverliebtheit schildert Duguin das Leben bei Hofe nahe an den historischen Realitäten bis hin zur Erleichterung auf dem Toilettenstuhl an der königlichen Tafel. Man erlebt hier die Brutalität der Zwangsverheiratung, aber der Film wird dadurch nicht zu einer Leidensgeschichte. Er seziert vielmehr die Rollenfindungen der kindlichen Monarchen. Umgeben von konkurrierenden Beratern muss sich der junge französische König orientieren, während die Prinzessinnen auf ihre einzige Aufgabe warten, einen Thronerben zu gebären oder, wie Luise, mit Frauen ins Bett steigen. Als ihr Gatte an Pocken erkrankt, sperrt man sie gleich dazu, denn wenn der Infant stirbt, ist die Prinzessin nutzlos. Wie im Laborversuch schaut Duguin auf das höfische Leben und zeigt überraschende Einblicke, die den Film zum reizvollen historischen Tableau machen.
Christian Bernd mit seinen Bewertungen von 3 Filmen der kommenden Woche. The Hate U Give, Hard Powder und Ein königlicher Tausch. Wir geben gleich ab an die 15 Uhr Nachrichten und wecken danach unsere Los Angeles-Korrespondentin aus dem Tiefschlaf, um eine Stunde lang über die wichtigste Nacht des Jahres, jedenfalls für Hollywood, zu sprechen.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences 25th Annual Academy Awards. Now, ladies and gentlemen, you are looking west on Hollywood Boulevard. Perhaps population changes have swung the motion picture industry away from this historic street.
So klang es 1953, als zum ersten Mal die Oscars live im US-Fernsehen verliehen wurden. Seit noch 1928 werden sie allgemein vergeben. In der Nacht vom Sonntag auf Montag, jetzt also zum 91. Mal. Doch anstatt über die Nominierten zu sprechen, schlittert die Akademie von einer Panne in die nächste. Was ist da eigentlich los? Das klären wir gleich mit unserer Korrespondentin in Los Angeles in unserem Oscar-Spezial. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski. Es ist schon fast eine Tradition, dass wir in der Sendung vor der Oscar-Verleihung die wichtigsten Themen und Debatten rund um die Academy Awards hier in einer kleinen Runde besprechen. Dazu ist Anke Lewicke bei mir im Studio. Hallo.
Hallo, Popcorn steht auch schon bereit, ne?
Und aus Los Angeles, wo es noch ganz, ganz früh ist, ist unsere Korrespondentin Nicole Markwald zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen. Es ist nie zu früh für Popcorn, will ich da mal sagen.
Das stimmt.
Salzig oder süß?
Salzig.
Ja, da sind wir schon zu dritt. Gerne schneide ich für unsere Oscar-Sendung so kleine Teile aus der Werbung des Senders ABC, der ja in den Staaten die Oscar-Verleihung ausstrahlt. Das sind ja meist immer so sehr wuchtig produzierte Trailer gewesen. Aber dieses Jahr habe ich nur so recht lustlos produzierte Clips gefunden. Überhaupt hört man von den Oscars nur im Zusammenhang mit Pleiten, Pech und Pannen dieses Jahr. Hat denn zurzeit in Los Angeles, Nicole, überhaupt jemand noch Lust auf die Veranstaltung?
Also ich glaube, die nominiert sind, die haben schon Lust, einen Oscar zu gewinnen und quasi aufs ganz große Podium zu kommen. Aber dein Gefühl deckt sich mit dem, was ich hier so merke. Die Oscars, ja, die passieren irgendwie, aber dann sind sie auch vorbei. Also ich war diese Woche mehrfach am Dolby Theater und da hängt normalerweise so ein riesen Poster, wo der Moderator oder die Moderatorin drauf ist mit dem goldenen Oscar. Und in diesem Jahr, weil es ja keinen Moderator gibt, ist das halt so ein Foto von dem Oscar. Steht da fünfmal Oscars drauf. Also total langweilig. Man könnte meinen, die Leute wollen es schnell hinter sich bringen. Wobei, also es wird, glaube ich, eine tolle Show und man wird gut unterhalten sein. Aber es war doch sehr, sehr holprig, der Weg dahin.
Das stimmt. Die Liste der Pannen, vielleicht können wir einige durchgehen. Vielleicht sind sie auch ein Symptom für eine Academy, die sich gerade so am Scheideweg befindet. Alles begann ja schon im Frühsommer oder im Spätsommer mit der Idee, eine Kategorie einzuführen mit dem Titel Bester populärer Film. Das wurde ja mittlerweile getilgt, Nicole. Was war die Idee dahinter? Wozu sollte es diese Kategorie überhaupt geben?
Also die Oscarverleihung, die hat ein Riesenproblem und das war schon am Morgen nach der letzten Oscarverleihung ganz, ganz deutlich, als nämlich die Einschaltquoten bekannt wurden und man gesehen hat, um Himmels Willen, wir haben wahnsinnig viele Zuschauer verloren. Die Sendung war irre lang, sie war ja fast 4 Stunden lang mit Jimmy Kimmel und man hat sich überlegt, Moment mal, also wir wollen natürlich, dass die Leute einschalten. So eine Verleihung ist vorhersehbar, also es gibt Dankesreden, es gibt diese Gänge vom Sitz zur Bühne, was so ein bisschen sich in die Länge zieht, man muss es zwischendurch ein bisschen auflockern. Und außerdem haben die Academy-Mitglieder festgestellt, dass Filme ausgezeichnet werden, die viele Leute nicht gesehen haben. Also es sind ja nicht die Avengers, die da ausgezeichnet werden oder die Fast and Furious-Reihe, wo die Leute hier ins Kino rennen, sondern es war im vergangenen Jahr war der große Sieger The Shape of Water und die Zuschauerzahlen sind einfach andere. Und da kam man auf diese clevere Idee, hey, wie wär's, wenn wir einen Populär-Oscar hätten? Nur hat man irgendwie nicht hinbekommen, sich Gedanken zu machen, was definiert man denn als Populär-Oscar? So, und das Timing ist an dieser Stelle besonders interessant, weil diese Idee wurde laut, als Black Panther alles dominiert hat. Die Leute sind ins Kino gegangen, der hat wirklich unglaublich viel Geld verdient, über 1 Milliarde Dollar. Und plötzlich kommen die daher und sagen, hey, wir wollen einen Populär-Oscar vergeben. Und da fühlten sich einige natürlich auf den Schlips getreten und haben gesagt, Moment mal, jetzt haben wir hier einen Film, der bestimmte Leute ins Kino zieht, der gut gemacht ist, der die schwarze Bevölkerung feiert, Schwarze feiert, Afrika feiert. Und den wollt ihr jetzt unter Umständen mit einem Populär-Oscar abspeisen, wo der doch vielleicht sogar ins Rennen um den besten Film einsteigen konnte. Das hatte wirklich was Geschmäcklerisches und diese Diskussion starb dann relativ fix, auch weil die Academy, muss man sagen, da dilettantisch vorgegangen ist. Die haben sich das nicht richtig überlegt.
Anke, so ein quasi Publikumspreis, dann braucht's das? Sind Oscar-Gewinner nicht immer schon populär gewesen?
Ja, Nicole hat es ja eben schon erzählt. Sie sind eben nicht mehr populär, vielleicht seit 10, 15 Jahren, seitdem es eben viel mehr Filme gibt, viel mehr Bilderflut, man kann es ja gar nicht mehr anders nennen, durch die digitale Technik seit 20 Jahren ist Filmemachen eben billiger geworden. Und natürlich geht es durch die ganzen Streaming-Dienste. Aber ich finde den Oscar deshalb jetzt gerade viel interessanter, weil viel mehr Autorenfilme nominiert werden können und weil das Kino sich viel mehr ausdifferenziert hat. Also es können ja jetzt mittlerweile statt 5 bis zu 10 Filmen nominiert werden. Da ist eine ganz andere Bandbreite. Und warum ich den Oscar jetzt auch so richtig lieb habe, ich meine, ich bin ja in dieser Festival-Bubble immer drin. Und einmal im Jahr kommt man so raus, weil die meisten Oscar-Filme kennt man dann ja doch. Und man kommt auf einmal wieder zu so einem großen Kinodiskurs zusammen, so weltweit. Man kann alles lesen, die ganzen Kritiken, die ganzen Auseinandersetzungen. Und das macht mir unheimlich Spaß, dass der Oscar sich durch diese Öffnung zu anderen Kinoformen einfach, ja, wir reden jetzt wieder viel mehr über das Kino, auch über das Kino als Kunstform.
Auch über die, die das Kino machen. Die zweite Idee, die gescheitert ist, war ja einige Kategorien in der Werbepause zu verleihen. Nicole, es ist ja so, dass man wirklich versucht, diese große Veranstaltung auf 3 Stunden zu reduzieren, aber der Protest dagegen, dass die beste Kamera in der Werbung verliehen wird, war so groß, dass das eben auch nicht mehr stattfindet. Ist doch lustig, dass die Macher der großen Kinofilme es nicht schaffen, eine gute Fernsehshow auf die Beine zu stellen, oder?
Ja, aber ich glaube, da kollidieren einfach zwei Welten. Du hast auf der einen Seite die Produzenten, die mithilfe von ABC diese große Show auf die Bühne stellen. Dann hast du auf der anderen Seite die Academy, die natürlich ein ganz großes Interesse daran hat, dass diese Show eine hohe Einschaltquote hat. Weil die Academy, und das darf man nicht vergessen, das ist eine Organisation, die einen Großteil ihres Budgets mit dem Oscar verdient. Unter anderem auch mit der Oscar-Show. Also wenn da keine Leute zugucken, sinken die Werbepreise, sinken die Einnahmen. Deswegen muss man eine Lösung finden. Und ich finde hier bei diesem zweiten Vorschlag, dass man bestimmte Kategorien auslagert, und es war ja nie die Rede davon, dass die gar nicht gezeigt werden, sondern man wollte einfach die Show weiterlaufen lassen in der Werbepause, dann einen Oscar vergeben und das dann gerafft, also zum Beispiel den Gang vom Sitz zur Bühne, der ja ungefähr eine Minute dauert manchmal, rausschneiden und dadurch das etwas kürzer gestalten. Und hier zeigte sich wieder, dass die Academy niemanden hat, der das vernünftig kommunizieren kann. Weil man muss sich das so vorstellen, diese Idee, die war ein paar Monate alt, bevor es jetzt diesen Aufschrei gab, als die Kategorien bekannt gegeben wurden, welche betroffen waren. Man hatte aber ein Video gebastelt und ist vorher an diese Bereiche rangegangen. Also es war ja die Rede von beste Kamera und bester Schnitt zum Beispiel. Man hat denen ein Video gezeigt, wie das aussehen kann. Und da haben die gesagt, ja, das ist respektvoll, das können wir so machen. So, dann gibt die Academy diese Idee bekannt und alle laufen Sturm und regen sich auf. Und wieder, wie schon bei der Geschichte mit dem Moderator, wie bei der Geschichte mit dem Populär-Oscar, findet sich niemand, kein Sprachrohr in der Academy selbst, der das verteidigt und erklärt und sagt, hey, Moment mal, so wird's aussehen. Es ist nicht so, dass die weniger wert sind oder weniger wichtig. Also man muss sich auch überlegen, der Leiter der Academy, John Bailey, ist selbst Kameramann. Seine Frau ist Cutterin. Man hat quasi die eigenen Familien da geopfert und gesagt, wir nehmen hier einen fürs Team, ja, wir sagen, das ist okay. Und dann war die Aufregung so groß, weil es einen offenen Brief gab und alle schalteten sich ein und Quentin Tarantino sagt auf keinen Fall und Alfonso Cuarón sagt, hey, ohne Kamera und ohne Schnitt gibt es überhaupt keinen Film. Und dann zog man den Schwanz ein und sagte, na gut. Und damit war vollkommen klar, dass diese Show wieder sehr, sehr lang wird.
Ja, aber
Ich
muss mal sagen, dass ich das auch gut finde. Weil ich finde, dieses Aufstehen und auf die Bühne gehen, das erzählt auch unheimlich viel. Also auch beim Tennis gucken nerven mich die Werbepausen unglaublich. Weil wenn die dann sich ausruhen, das unheimlich viel erzählt. Ich will das auch alles in voller Länge sehen. Und wenn man was schneidet, macht es das nicht unbedingt kürzer. Also das fühlt sich vielleicht nur ein bisschen kürzer an. Aber ich glaube trotzdem, man sollte das alles in der Länge zeigen. Und ich mag das eigentlich gerne. Ich mag auch gerne diese Pausen sehen, diese Gesichter, wenn die Leute sich gerade mal nicht so beteiligt fühlen oder nicht beobachtet, dass man das sieht. Und das möchte ich eigentlich gerne beim Oscar auch behalten. Genauso wie ich schade finde, dass der Oscar fürs Lebenswerk mittlerweile oder schon länger ausgelagert ist. Ich meine, das waren doch immer ganz toll. Letztes Jahr war das Agnès Varda. Ich meine, ich hätte das gerne gesehen, wenn Hollywood sich vor der kleinen Französin mit 89 Jahren damals verbeugt hätte. Also das gehört für mich auch dazu. Und das sind für mich im Grunde große Kinomomente.
Wir reden gleich weiter in unserer zweiten Runde über die Pleiten und das Pech und die Pannen, aber auch über die nominierten Filme versprochen. Hier in Vollbild, dem Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, unser Oscar-Spezial, Runde Nummer 2. Nicole Markwald ist uns aus Los Angeles zugeschaltet, Anke Lewicke ist im Studio. Wir sprachen jetzt auch ein bisschen über die Pannen. Ich will noch mal eine Frage in die Runde geben. Das ist die erste Oscar-Veranstaltung seit 1989 ohne Host, ohne Moderator. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nicole, was meinst du? Also 89, erinnern wir uns, das war eine Katastrophe. Die Eröffnungsnummer gilt als schlimmste Eröffnung einer Showveranstaltung aller Zeiten. Kann man sich dem Fluch zumindest irgendwie erwehren, dass das nicht so schlimm läuft?
Ja, weil damals tanzte Rob Lowe mit Schneewittchen,
ja.
Und da kippten die Kinnladen nach unten. Damals war es aber übrigens eine ganz bewusste Entscheidung, dass man gesagt hat, wir machen dieses Jahr ohne Moderator. Ist ja in diesem Jahr ein bisschen anders, weil man wollte und konnte nicht. Also Dwayne The Rock Johnson wurde ja zuerst angefragt, der hatte aber Verpflichtungen und dann dieses Drama mit Kevin Hart, wo alte Tweets rausgekramt wurden und dann wurde es ja schon komisch, ne? Wen fragst du dann? Und weil der weiß ja, er ist ja dann der Dritte in der Reihe und dann hat sich einfach niemand mehr gefunden. und man macht aus der Not eine Tugend. Ich kann mir vorstellen, dass es eine gute Show wird. Und ich habe ja so insgeheim die Hoffnung, ja, meine Theorie, dass so ganz viele alte Hosts auf die Bühne kommen. Ah, ja. Ellen DeGeneres, Whoopi Goldberg, vielleicht auch Billy Crystal und also alle möglichen, David Letterman vielleicht, wer weiß. Wird das dann eine tolle Show? Keine Ahnung. Ich habe nur einfach ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass alles so wahnsinnig glatt wird. Und dann kommen die schönen Präsentatoren und machen da ihren vorgeschriebenen Witz und das alles so steif wirkt. Ich glaube, davor haben viele Leute ein bisschen Bammel. Man will halt unterhalten werden und man will eben, wie Anke vorhin auch schon andeutet, die Momente sehen, die eben nicht so rund sind. Deswegen guckt man doch Live-Fernsehen. Also ich meine, vor 2 Jahren, wer wird's vergessen, Envelope Gate. Darum geht's doch. Die Momente, die nicht glatt sind. Und die Oscar-Verleihung, muss man leider sagen, da ist immer alles wahnsinnig glatt und schön. Und ich würde mich freuen, wenn es so ein bisschen rougher wird.
Ja, den Moderator oder die Moderatorin braucht es doch auch als Gegengewicht. Also ich meine, da kommt Hollywood zusammen, die ganzen Stars, um sich selbst zu feiern. Und die sind ja immer dafür auch da, die so ein bisschen zu ironisieren, den Glamour zu hinterfragen, denen so ein bisschen so den Spiegel vorzuhalten, auch mal zu zeigen, was ist das ja eigentlich auch für eine narzisstische Veranstaltung? Und ich meine, da muss man sich ohne Moderator oder ohne Moderatorin auch was einfallen lassen, damit das nicht nur so eine narzisstische Jubelfeier wird.
Jetzt kommen wir langsam zu der anderen großen Debatte, nämlich zu den Filmen, die nominiert sind. Und einer, der, glaube ich, auch den Diskurs so ein bisschen dominiert, das ist Roma von Alfonso Cuarón. Und das liegt auch daran, dass dieser fast dreistündige mexikanische Schwarz-Weiß-Film über seine Nanny letztendlich eben ein Film ist, der jetzt von Netflix vertrieben wird. Und Nicole, da hört man jetzt auch so Zahlen, dass Netflix sich diesen Oscar, den sie unbedingt haben wollen, auch sehr viel kosten lässt. Eine Kampagne, die über 25 Millionen Dollar teuer ist. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was bedeutet Kampagne? Kaufe ich mir da so Billboards in Los Angeles?
Unter anderem, also diese Kampagne, und da sprechen wir jetzt ganz speziell über die Zeit, wenn die Nominierungen bekannt gegeben werden, bis hin zu dem Punkt, wo gewertet wird, gewählt wird. Also das ist alles ziemlich strikt vorgeschrieben, was wann passieren darf. Aber ja, ich habe mal gehört von einem New York Times-Korrespondenten, der sagt, also die müssen auf so viele Partys wie möglich gehen, so viele Hände wie möglich schütteln, die Leute treffen, die über ihr Schicksal letztendlich entscheiden. Also im Prinzip so jedes Baby streicht, was ihnen hingehalten wird. Und das ist dann tatsächlich so, es gibt hier Wochen, wo dieses Programm morgens anfängt mit irgendeinem Frühstück zu Ehren einer Person, dann gibt es einen Vortrag, dann ein Mittagessen, das einen weiteren Film feiert, ein Screening am Nachmittag und dann ein Abendessen wieder für einen anderen Film. Es war sogar mal so, und das darf man nicht vergessen, derjenige hinter diesen Oscar-Kampagnen, der die wirklich professionalisiert hat, ist ja Harvey Weinstein. Und der ist damals sogar so weit gegangen, dass er in Altenheime, wo Hollywood-Größen ihren Lebensabend verbrachten, dass er da Screenings veranstaltet hat, weil die wählen auch. Er hat ja recht. Aber man wird da quasi rumgereicht, also die Filmemacher werden rumgereicht, und das ist den Academy-Mitgliedern, vielen zumindest, sehr wichtig, dass sie das Gespräch mit dem Regisseur führen können, dass sie die Schauspieler in einer Frage-Antwort-Runde erleben, wie die sich geben und anhand dessen und natürlich wie sie den Film finden, dann ihre Bewertungen treffen.
Gibt es auch Geschenkpakete?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also man kann eine DVD schicken, wobei das inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr so wichtig ist, weil alle, die irgendwie streamen können. Also es gibt schon so das Roma-Kissen und so andere kleine Sachen. Ich weiß nicht.
Das Roma-Rheuma-Kissen vielleicht, ja, in der Form. Aber wie ist das eigentlich mit Netflix, Anke? Wenn wir sagen, Roma bekommt mindestens einen Oscar, danach sieht es ja irgendwie aus. Ist dann Netflix im Kino-Olymp angekommen?
Ja, haben sie es nicht auch ein bisschen verdient? Ich meine, das ist doch auch mal eine Risikobereitschaft, einen dreistündigen Schwarz-Weiße-Film zu finanzieren. Nehmen wir unser öffentlich-rechtliches Fernsehen. Da darf kein Schwarz-Weiß mehr gezeigt werden. Damit ist eigentlich großteils die Filmgeschichte auch erstmal aus dem Fernsehen verbannt. Und was mir Roma auch gezeigt hat, ist, dass Kino und eben Streamingdienste sich nicht ausschließen. Also ich habe mich gestern noch zufälligerweise getroffen mit jemandem, der betreibt hier so ein kleines Programm Stammkino in Berlin, die zeigen Roma immer noch. Und es läuft wirklich in mehreren Kinos in Berlin. Also das heißt, die Leute, und die dürften ja auch, viele haben ja einen Netflix-Account oder benutzen den von ihren Freunden oder Freundinnen. Und man geht trotzdem ins Kino, weil man einfach spürt, das ist ein Film, da macht die große Leinwand Spaß. Und das finde ich ist für mich auch einfach so schön zu sehen, dass die Menschen nicht nur ins Kino gehen, um wieder Superhelden oder Heldinnengeschichten zu sehen, sondern eben Roma funktioniert auf der großen Leinwand auch besser.
Nicole, sag uns doch mal zum Abschluss unserer zweiten Runde, ist das auch in Amerika so, dass die US-Kinos die Netflix-Produktion zeigen und damit quasi von Netflix katapultiert, nicht, aber kapituliert haben?
Also Roma musste ja hier auch in Kinos zu sehen sein. Das ist ja die Regel, um sich für die Oscars zu qualifizieren. Es lief aber nur 3 Wochen lang und auch nur in ganz wenigen Kinos. Also ich glaube 290, ja, wenn wir jetzt mal vergleichen, A Star is Born lief in 4000. Und es gab auch Kinotheater wie AMC und Regal, die sich geweigert haben. Die sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen bei dieser Scharade nicht mitmachen. Hier so diese Alibi-Kinoveranstaltung von Netflix, die ja dann eben doch auf Streaming den größeren Wert legen. Also es gibt diese Kontroverse hier immer noch natürlich, aber seien wir doch mal ehrlich, wenn wir jetzt uns dieses Jahr angucken oder nächstes Jahr, Amazon streamt, Apple will seinen Dienst jetzt in diesem Jahr noch starten, Disney startet im Herbst seinen Streamingdienst, das ist ja erst der Anfang und diese Diskussion muss geführt werden, was machen wir mit Unternehmen wie Netflix, egal ob sie jetzt Fernsehmacher oder Hollywood-Studios sind, was machen wir mit denen und wie gestaltet sich der Wettbewerb? Und ich glaube, die alten Studios haben da gar keine Chance. Sie müssen das zulassen, wenn die Produkte stimmen.
Stichwort Wettbewerb hat mir sehr gut gefallen, denn jetzt versprochen, in Runde 3, dann schauen wir auf die Favoriten und dann können auch alle mitstimmen, wer Sonntagnacht eventuell gewinnen wird. Und da sind wir wieder mit unserer dritten Oscar-Runde, in der wir mal darüber sprechen wollen, wer hat denn Chancen, am Ende großer Sieger zu sein? Der Name Roma fiel schon, aber ich gebe das jetzt in die Runde. Anke Lewicke im Studio, Nicole Markwald in Los Angeles. Wer wird denn den Oscar als bester Film davontragen? Wir haben gerade noch drüber debattiert, das ist schwer zu sagen, aber wird es Roma werden, der erste fremdsprachige Film, der beste Film wird am Ende?
Na, ich würde mich auf alle Fälle freuen, weil ich meine, es gab jetzt, wir haben ja häufig schon über den Film geredet und es gab auch viele enttäuschte Stimmen. Das ist ja häufig so, wenn ein Film so gehypt wird, dann, dass die Leute dann das alles nicht verstehen können, unsere Begeisterung. Aber warum ich den Film wirklich auch so schön finde, ist, weil er ja zeigt, dass er in Abhängigkeitsverhältnissen, also zwischen der Haushälterin und der Familie doch wahre Gefühle entfalten können. Und genau diese Quadratur des Kreises gelingt dem Film. Und dann ist er natürlich einfach auch fantastisch gemacht. Dieses Schwarz-Weiß, diese tiefen, scharfen Bilder, wo man einfach den Alltag dieser Haushälterin mitbekommt. Also ich gönne es dem Film.
Aber es ist ein 3-stündiger Film in Spanisch, Schwarz-Weiß mit Untertiteln. Und wir wissen ja, dass der durchschnittliche Kinogänger in Amerika es hasst, Untertitel zu lesen. Nicole, ist es da nicht eher wahrscheinlicher, dass am Ende vielleicht doch BlacKkKlansman von Spike Lee oder Black Panther eben von Ryan Coogler gewinnen wird?
Aber es sind nicht die Worte aus dem Mund. Also, ja, jetzt wartet doch mal, Anke. Also, wenn ich es mir wünschen dürfte, wenn die Kategorie hieße, der wichtigste Film des Jahres, dann muss Black Panther gewinnen. Nicht, weil der Film über 1 Milliarde Dollar eingespielt hat, sondern weil dieser Film, und das hat man halt hier tatsächlich in den USA erlebt, eine unglaubliche Welle des Stolzes ausgelöst hat, der Freude, der Gemeinschaft, weil Ryan Coogler dem Regisseur wirklich was ganz Tolles gelungen ist. Ich interessiere mich persönlich nicht sonderlich für Superheldenfilme, bin ich ganz ehrlich. Es gehört zum Job, aber ich fühle mich da okay unterhalten und meistens denke ich, oh Gott, wer war das jetzt? Wo kam der her? Was ist die Geschichte dieser Figur? Bei Black Panther, ich war wirklich fasziniert von dieser Welt, die da entworfen wurde und von diesen Referenzen an die afrikanische Kultur. Der Soundtrack spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Also wieder mit Musik, nicht nur der von Kendrick Lamar, sondern auch von Ludwig Göransson, der den Score geschrieben hat. Und die Mode, wie die Schauspieler auf Tour unterwegs gewesen sind, wie die empfangen wurden und was das einfach ausgelöst hat und die Debatte, die hier in den USA entstanden ist. Ne? Also man mag das ja mal gar nicht für wahr haben, aber dass dann gesagt wird, oh, es hat also tatsächlich so, dass man, wenn man fast nur schwarze Schauspieler hat, die Leute trotzdem ins Kino gehen und sich das angucken wollen. Ja, logisch. Warum denn auch nicht? Und also ich fand, das war wirklich ein unwahrscheinlich wichtiger Film. Ich fand den auch gut. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt als Nicht-Superhelden-Fan.
Aber ist Roma unwichtiger? Also ist das nicht genau eigentlich auch ein wichtiges Thema? Ich meine, da geht es ja auch um jemanden.
Ich finde, so ein Film wie Roma, ja, kann jedes Jahr erzählt werden. Hm. Und
also die Zeit quasi, die Zeit spricht für Black Panther.
Genau.
Ja, das macht Sinn, ja, wobei die Zeit auch für Black Klansman sprechen würde, nicht wahr?
Ja, aber dann könnte ich auch sagen, dass beide Filme vielleicht doch auch 10 Jahre zu spät kommen, dass dafür schon immer die Zeit gewesen ist. Also ich will die Filme jetzt auch nicht runtermachen und ich finde Black Panther, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Ich sehe auch den ganzen Diskurs da drin, aber ich sehe auch, wie durchkalkuliert er ist. Also dass ich genau auch drauf anspringe mit meinem Diskurs. Also dass ich dann sagen kann, ah ja, da ist einerseits Martin Luther King mit drin, dessen man muss miteinander reden, dann ist Malcolm X, man muss kämpfen. Also gut, dieser ganze afroamerikanische Diskurs ist drin, aber ich fühle mich auch so ein bisschen in so einem Reitschema drin, wo so mein Knöpfchen gedrückt wird, damit dieser Diskurs runterkommt. Was, natürlich sind das tolle Action-Szenen, natürlich finde ich es toll, in welcher Selbstverständlichkeit hier die Frauen mitkämpfen dürfen. Und natürlich hat er auch schon diese Ironie, die sowas wie Wonder Woman noch fehlt. Also wenn die da in Pusan durch die Straßen rasen, die Frauen, und dann auf einmal ohne Auto da sitzen und sich dann so anschauen. Diese Slapstick-Momente, die er schon drin hat, die finde ich wirklich ganz groß.
Was ist denn mit The Favorite? Also, ne? Der hat ja 10 Nominierungen, dürfen wir nicht vergessen. Genau. Dieser Kostümfilm aus Großbritannien, ist das dieser Brit-Chic, der auch gerne gefeiert wird, weshalb der Film so viele Nominierungen bekommen hat? Oder könnte er durchaus auch einen Oscar, vielleicht sogar den wichtigsten des Abends, gewinnen?
Ja, also ich sehe das schon so. Ich sehe das schon so, dass der gewinnen könnte. Weil, also erstmal hat er 3 unglaublich gute Darstellerinnen. Olivia Colman, Emma Stone und Rachel Weisz. Er ist sehr unterhaltsam, er ist lustig, er ist traurig, er ist schön anzusehen. Ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich so gut unterhält. Und war hinterher so, dass ich dachte, aha, zumal ich Yorgos Lanthimos, den, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen,
ja,
der
doch.
Griechische Regisseur. Ich finde den ein bisschen sperrig, muss ich ehrlich sagen. Und dafür, das ist doch ein eher zugänglicher Film aus seiner Feder.
Anke kennt ihn ja aus den ganzen Festivalnummern, ne?
Ja, es ist sicher sein zugänglichster, aber ich finde ihn trotzdem auch unheimlich klug. Und ich finde eben, auch wenn er am britischen Königshaus spielt, wird doch unheimlich viel aktuelle Politik reflektiert. Man hat da eine Königin, die erstmal gar nicht mitbekommt, dass ihr Land noch gegen Frankreich Krieg führt. Man hat aber auch eine Königin, die überhaupt gar keine politische Vision hat, gar keine Utopie oder wie sie ihr Land reagieren soll. Ich finde, das ist doch schon ziemlich aktuell. Und auch dieses Kindsköpfige, wie Olivia Colman das spielt, erinnert mich doch auch ein bisschen an amtierende Präsidenten, wenn ich das mal so sagen dürfte.
Olivia Colman fiel ja schon. Wir haben die Kategorie Bester Film jetzt so ein bisschen versucht zu umreißen. Aber die Schauspieler, die kommen dann gleich bei uns in unserer 4. Runde. Und dann reden wir auch über den deutschen Kandidaten für den Oscar. Vollbild, das Filmmagazin und Film, das bedeutet diesmal Oscars. Wir haben ja schon über die Chancen von Roma gesprochen, den ganz großen Preis zu gewinnen. Ich möchte jetzt über die Darsteller, die Nominierten, sprechen. Natürlich nicht über alle, so viel Zeit haben wir nicht, aber die beiden wichtigsten Kategorien zumindest. Bei der besten Darstellerin sah es lange nach so einem Kopf-an-Kopf-Rennen raus zwischen der Königin Olivia Colman, Anke hat sie ja gerade schon mal nochmal erwähnt, und der Pop-Ikone Lady Gaga. Aber jetzt steht da eine andere, Glenn Close, sie scheint die Nase vorn zu haben. Ist es denn endlich soweit, Nicole Marquardt in Los Angeles, dass Glenn Close endlich mit 71 Jahren den Oscar bekommt?
Ich hoffe es. Ich würde mich sehr für sie freuen. Unter anderem, also ich meine, es ist ihre 7. Nominierung, noch nie gewonnen. Und mir ging ihre Rede bei den Golden Globes wirklich zu Herzen. Ja, da hat sie ja von ihrer Mutter gesprochen, die gesagt hat, sie hat alles aufgegeben und am Ende sich geärgert quasi, dass sie ihr Leben nur der Familie gewidmet hat. Und Glenn Close spielt ja eine Frau, die quasi sich hinter ihren Mann stellt und alles für den macht und insgeheim auch sein Werk verfasst und dann irgendwann genug davon hat. Und ich möchte aber noch mal kurz Lady Gaga erwähnen, die ja auch in dieser Kategorie nominiert ist. Und das war ja wirklich am Anfang, dass alles hieß, oh, Lady Gaga, ganz gewiss, und sie spielt unglaublich toll. Ich habe mir dann nochmal ihren Dokumentarfilm angeguckt, 5'2", und dann dachte ich so, Moment mal, das ist ja wie diese Ellie in Star Wars.
Ja, genau.
Sie kann toll singen und sie spielt diese Rolle auch toll, aber ich weiß nicht, ob da noch mehr drin steckt. Insofern, ich glaube, Glenn Close könnte es machen. Die Einzige, die ihr im Weg stehen könnte, ist tatsächlich Olivia. Olivia Colman, meiner Meinung
nach. Anke hat die Augen gerollt bei Lady Gaga, ja. Wobei ich sagen muss, für Shallow gibt es auf jeden Fall einen Oscar. Für den Song bekommt sie ihn auf jeden Fall.
Nur weil sie mal ungeschminkt zu sehen ist. Und ich meine, schon bei ihrem ersten Auftritt im Film ist sie so ein Profi. Also ich weiß nicht. Und bei Glenn Close, ich meine, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber warum ich ihr den Preis auch gerne geben würde, den Oscar, ist, weil in ihrem Gesicht wirklich gelebtes Leben zu sehen ist. Und da ist nichts wegoperiert oder so. Das gelebte Leben ist einfach da und das auch auf der Leinwand. Und deshalb ist die Rolle vielleicht auch so toll gewesen, weil man einfach noch ein Gesicht sieht, was sich bewegen kann, was unheimlich viel erzählt. Und was ich in dem Film auch so toll finde, ist, dass sie eben auch sagt, ich habe es mich nicht getraut. Ich habe mich auch hinter meinem Mann versteckt. Also sie sagt nie, dass sie nur Opfer war, sondern sie sagt auch immer, das war eigentlich, wir haben uns darauf, auf diesen Vertrag beide geeinigt und ich habe da auch mitgemacht. Das finde ich eigentlich das Interessante auch an dem Film.
Also Glenn Close, da machen wir mal einen Haken dran und schauen zu den Männern. Jetzt kommt mein unnützes Oscar-Wissen vielleicht auch mal an den Tag. In den letzten 17 Jahren hat diese Kategorie 11-mal ein Darsteller gewonnen, der in einem Biopic die Hauptrolle gespielt hat. Also eine Figur gespielt hat, die es wirklich gab oder immer noch gibt. Das bedeutet für dieses Jahr, entweder wird es Christian Bale als dicker, glatzköpfiger Dick Cheney oder Rami Malek mit seinem XXL-Überbiss für seine Rolle des Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody.
Oder Willem Dafoe als Vincent van Gogh und da gebe ich jetzt mal die Stimme für. Echt? Das ist auch ein Biopic.
Das stimmt, das ist wahr. Aber Nicole, wer hat denn da die größten Chancen? Weil Bohemian Rhapsody auch ja so ein Film ist, der ja durchaus jetzt mit so einem Makel anhaftet durch den Regisseur Bryan Singer, dem man Ungeheuerliches vorwirft.
Ich würde es Rami Malek gönnen, wobei ich sagen muss, ich habe mir Bohemian Rhapsody nicht zu Ende angeguckt, weil ich fand es so, ich fand es einfach nicht gut. Ich fand den Film einfach nicht gut. Und ich habe mir im Gegensatz Vice angeguckt mit Christian Bale als Dick Cheney, habe aber an diesem Film auch viel rumzumäkeln und Christian Bale muss, ich sag mal Rami Malek, obwohl ich den Film nicht zu Ende angeguckt habe, aber ich glaube, dass er einen tollen Job gemacht hat und ich würde es ihm gönnen, der hat eine spannende Geschichte, ist noch sehr jung und dieser Film, dass der überhaupt es in die Kinos geschafft hat und dann auch noch wirklich gut läuft, der verdient ja auch sehr gut Geld, ist schon ein kleines Wunder mit dieser Bryan Singer-Geschichte, also der erste Regisseur, der dann gegangen ist, es gab Ärger am Set und er tauchte dann irgendwann nicht mehr auf und dann hat man ihm gekündigt, dann kam ein neuer Regisseur und das ist doch eigentlich ein Todesstoß für einen Film, oder? Wenn da jemand anderes übernimmt und insofern ist es schon bemerkenswert, dass dieser Film fertig geworden ist und auch noch gut angenommen wird. Wenn jetzt auch nicht von mir.
Ja, das ist nicht schlimm. Ich dachte schon, ich habe eine Geschichte gelesen über ein LA-Pärchen, das den Film schon 24 Mal gesehen hat und ihn sich noch 30 Mal ansehen möchte. Aber na gut, es gibt Masochisten. Muss man auch akzeptieren. Gucken wir doch auf die Kategorie, die für Deutschland auch immer sehr wichtig ist. Ne? Die Kategorie bester fremdsprachiger Film. Auch dort Roma, Kultur aus Polen. Es gibt Kapanaum aus dem Libanon. Es gibt Shoplifters aus Japan und es gibt Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck. Anke, ich weiß, du hast dein Gesicht schon so tief vergraben im Rechner, aber sag's doch trotzdem. Wird Florian Henkel von Donnersmarck zweifacher Oscar-Gewinner nach diesem Abend sein?
Für die Kamera ist er noch nominiert.
Ja, ja.
Ich hoffe es einfach nicht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber ich würde jetzt einfach mal gerne von Nicole wissen, hier in Deutschland gab es ja eine große Debatte um den Film, gerade auch eine politische Debatte. Wie wird das denn alles in Amerika genau wahrgenommen?
Also diese Debatte hat es hier ganz, ganz lange nicht hergeschafft. Der Film ist nominiert worden für die Golden Globes und hat dann nicht gewonnen. Und dann kam die Oscar-Nominierung raus. Und dann wurde das Interesse tatsächlich größer an dem Film. Und ich glaube, mehr Filmkritiker haben ihn dann gesehen. Und da waren die Reaktionen so gemischt. Also es hieß auf der einen Seite mutiges Comeback, langsam, aber wunderschön. Und dann gab es aber eben auch Besprechungen. Eine, in der ich las, der ist so schön, der Film. Das macht ihn aber auch schwer zu mögen, denn es sollte nicht so schön aussehen, über so schreckliche Dinge zu zeigen. Und als diese Oscar-Nominierung kam, da wurde die Debatte in Deutschland ja wieder größer, weil es dann auch dieses Interview mit Gerhard Richter gab. Das wurde dann wieder hier gespiegelt, aber wirklich nur in vereinzelten Medien. Also eine breite Debatte gab es darüber nicht. Der Film läuft ja auch nicht in vielen Kinos. Das ist nicht ungewöhnlich für Filme aus dem Ausland. Ich habe ihn bei einer Veranstaltung an der UCLA gesehen, in Anwesenheit von Florian Henkel von Donnersmarck und seinem Kameramann Caleb Deschanel. Und diese Woche gab es ja einen Empfang in der Academy. Traditionell am Donnerstag vor den Oscars werden die Filmemacher der Kategorie bester ausländischer Film empfangen. Und da sagte er wohl, naja, Alfonso Cuarón, also Donnersmarck sagte, Alfonso Cuarón wird schon gewinnen, aber das ist okay, weil das ist ein guter.
Meinst du auch, Anke, dass Florian Henkel von Donnersmarck gönnen kann? Weil er ja durchaus sehr stark hinter seinem Film immer steht und meistens auch sagt, meiner ist eigentlich der bessere.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass er wenigstens nach außen hin ein guter Verlierer ist, weil er beherrscht ja die Show. Er hat lange genug in Hollywood gelebt. Er weiß, wie man die Regeln zu bedienen hat. Also da mache ich mir dann mal keine Sorgen. Ich hoffe nur, dass dann eben Alfonso Cuarón wirklich auf die Bühne geht. Und ich würde gerne mal wissen, was haben denn da Filme für Chancen aus dem Libanon und aus dem Japan? Spielen die überhaupt eine Rolle?
Im Diskurs in Hollywood da?
Ja, also das ist wirklich die Kategorie, über die so am Ende immer gesprochen wird. Und ach ja, dann haben wir noch diesen besten ausländischen Film. Das ist in diesem Jahr ein bisschen anders, natürlich, weil Roma nominiert ist. Und die meisten davon ausgehen, dass Roma diese Kategorie gewinnen wird, was unter Umständen dem Film auch dann die Königsklasse kosten könnte, weil viele dann sagen, naja, wir haben ihn doch jetzt aber als besten ausländischen Film, dann kann doch ein anderer Film bester Film werden. Wir werden sehen, diese Abstimmung über den besten Film, die ist ja interessant, man sagt ja nicht Green Book ist für mich der Beste, sondern man vergibt Punkte, ne, an die 8 Nominierten und sagt, also für mich war das der Beste, das war der Zweitbeste und Black Panther war der Drittbeste. Und dann wird ausgezählt und geguckt, wer hat die Mehrheit, also welche sind ganz oben und wer konnte die meisten hinter sich vereinigen. So wird ja abgestimmt. Also da wird es wirklich spannend zu sehen, wer quasi bei wem man auf den größten gemeinsamen Nenner kommt.
So ein spannendes Rennen gab es wohl lange nicht mehr. Wir wissen dann die Ergebnisse in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit. Ich bedanke mich bei meiner traditionellen Oscar-Runde bei Nicole Markwald in Los Angeles fürs frühe Aufstehen. Vielen Dank und bei Anke Lewicke im Studio. Vielen Dank euch beiden.
Schönen Sonnenaufgang in
Gerne.
Hollywood.
Ja, sie ist jetzt da. Ich sehe sie schon.
Ciao. Ciao. Tschüss.
Kurz aus dem Fenster geguckt. Tschüss.
Auch in unserer Top-5-Kolumne soll es nochmal um den Oscar gehen und da vor allem um die gerade schon debattierte Kategorie bester fremdsprachiger Film. Eine Kategorie, die in der Vergangenheit auch die ganz großen Meisterwerke der Kinokunst gewürdigt hat. Hartwig Tegeler hat sich schweren Herzens 5 ausgesucht und präsentiert uns seine Auswahl der 5 besten Oscar-prämierten fremdsprachigen Filme.
Lust auf den Film?
Here are the nominees.
Here are the nominees for the best foreign language film.
Tonight's nominees for best foreign language film.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5, 1957, La Strada von Federico Fellini.
Seine Karriere begann tatsächlich mit einem fulminanten Flop. Fellinis Debüt, Der weiße Scheich von 1952, kommentierte die italienische Presse, dieser Regisseur wird wohl in der Versenkung verschwinden. Eine fulminante Fehleinschätzung. 2 Jahre später mit dem Lied der Straße, seinem 4. Film, wurde das klar.
Wissen Sie, früher habe ich mir immer gewünscht, ich möchte nach Hause, aber jetzt...
Grundstück, das dir bei mir gefällt. Bei dem Hungerleben, was du zu Hause gehabt hast.
Fellinis Geschichte über den gewalttätigen Jahrmarktsartisten und das einfältige Dorfmädchen. Diese wunderbar tragische Liebesgeschichte erhielt den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. In diesem Jahr 1957 das erste Mal vergeben. Und... wurde zum Klassiker, allerdings nicht unbedingt wegen des Oscars.
Über der weiten Eisfläche des Hrankasees
Platz 4
herrschte tiefe Stille.
1976.
In diesem Schweigen aber lag irgendein Drohen für den Menschen.
Usala, der Kirgise von Akira Kurosawa.
Wir müssen diese Nacht hierbleiben, Dasu. Weitergehen wird zu gefährlich. Was schlägst du vor?
Gras schneiden.
Der alte erfahrene Tiger-Waldläufer rettet im Schneesturm mit dem Zelt aus Gras dem russischen Offizier und Landvermesser das Leben. Der Film des japanischen Regisseurs Kurosawa ist sehr traurig, weil er vom Ende von Usalas Lebensmodell erzählt, der im Einklang mit der Natur lebt. Das auszuhalten im Kino geht nur aus einem einzigen Grund, weil dieser Film von einer unfassbaren Schönheit ist. Verblüffend übrigens, mit welcher Präzision und welchem Gespür die Oscar-Jurorin in diesen 1970er Jahren mit Werken von Kurosawa, Buñuel, Truffaut, Fellini oder De Sica großes Kino auszeichneten. Dazu gehört auch dieser deutsche Film.
Oscar!
Platz 3, 1980, Die Blechtrommel von Volker Schlöndorff.
Die Geschichte vom kleinwüchsigen, nicht groß werden wollenden Oskar, der mit den Schlägen auf seine kleine blecherne Trommel die Welt erfährt in ihrer Gier, Absurdität und Brutalität. Seit 1957, seitdem der Auslands-Oscar vergeben wird, war diese Günter-Grass-Adaption der erste deutsche Film, der die Auszeichnung erhielt. Erst 23 Jahre später, 2003, folgte auf Schlöndorff Caroline Link mit Nirgendwo in Afrika. 2007 dann die Trophäe für Florian Henkel von Donnersmarck und Das Leben der Anderen. Wobei Italien mit 14 Auszeichnungen bis heute die meisten Siege beim Best Foreign Language Film of the Year verbuchen kann.
Platz 2, 2001, Tiger and Dragon von Ang Lee.
Ein Liebesfilm, ein Schwertkämpfer-Actionfilm, einer, in dem die Grenzen von Schwerkraft aufgehoben sind und in dem Ang Lee ein poetisches Jenseits der Realität inszeniert. Großes Kino, aber man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass der Oscar für die chinesisch-taiwanesische Produktion nicht nur Verbeugung vor einer anderen Filmkunst als der des amerikanischen Erzählkinos war, sondern auch wohlkalkulierte Schielen in Richtung des gigantischen asiatischen Kinomarktes, dessen Bedeutung um die Jahrtausendwende immer klarer wurde. Kino, reine Kunst, ach komm, träum weiter.
Platz 1. 1974, Die amerikanische Nacht von François Truffaut.
Mit dem Oscar für diesen Truffaut-Klassiker feierte die Akademie auch sich selbst, besser die eigene Profession, das Filmemachen. Dabei ist alles Illusion, ein ästhetisches Bekenntnis, das schon in den Titel eingemeißelt ist. Denn der Filtertrick Day for Night, zu Deutsch amerikanische Nacht, gaukelt Nacht vor, obwohl alles am Tag gedreht wird. Und so verschwimmen auch in Truffauts Film über die Dreharbeiten zu einem Film mit all der Eifersucht, Lust und Leidenschaft am Set die Grenzen zwischen Realität und, ja, was. Truffauts Satz, vom Regisseur, den er selbst spielt, gesprochen, ist ein Credo.
Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West.
Filme drehen ist wie eine Postkutschenfahrt im Wilden Westen. Am Anfang denkst du an eine nette Reise. Dann hoffst du nur noch, dein Ziel überhaupt zu erreichen.
D'abord, on espère faire un beau voyage, et puis très vite, on en vient à se demander, si on arrivera à destination.
Aber dieses Truffautsche Credo ist auch unumstößliches Grundgesetz des Filmemachens, das sich in den 45 Jahren seit 1974 nicht erledigt hat. Egal, ob für den Hollywood- oder den Foreign-Language-Film.
Und damit endet Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt sind Sie vorbereitet auf die große Oscar-Nacht, die von Sonntag auf Montag stattfindet. Und wir enden natürlich nicht ohne den Hinweis, dass wir über die 91. Oscars live in unserem Programm weiter berichten werden. Montag dann in Studio 9 am Morgen mit Analysen und Stimmen von der Verleihung. Patrick Wilinski sagt vielen Dank und nach den Nachrichten erwarten Sie dann hier die Kollegen der Echtzeit.